Gehört nicht zur Predigt, Manfred, ich wollte es nur nicht vergessen. Ja, seid herzlich gegrüßt. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Gottesdienst. Schön in so großer Runde beisammen zu sein und auch wieder Zeit für eine Predigt, Gottes Wort. Ein Stück weit geht es ungefähr weiter vom letzten Sonntag, das Thema Wille. Letzten Sonntag ging es um das Thema Gottes Wille und Gottes Wille viel, viel breiter zu sehen. Nicht nur, was ist dieses Gebot, was habe ich nicht geschafft und boah, mit Gottes Wille, das könnte knapp werden, sondern erstmal viel breiter zu sehen. Alles Gute, was Gott gibt, kommt von ihm und wollte er. Begnadigung, Rettung, wollte er. Deswegen gibt es das Evangelium, weil er es wollte. Dass du lebst, weil du es wolltest. Den neuen Himmel und die Erde mit dir eingeladen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser annimmst, weil er es wollte. So viel, alles, was wir haben an Gutem, ist, weil er es will. Der Wille Gottes ist das Beste, was uns widerfahren kann. Und gut, wenn wir dafür das Vertrauen haben, weil er fragt nach unserem Willen. Wenn wir Angst haben und er verschlossen sind, dann nimmt er auch Rücksicht. Und es ist so gut, Vertrauen zu haben, ein offenes Herz, ein Willkommen zu sagen. Oder mit anderen Worten, wie Jesus es im Vater unser uns empfiehlt, von Herzen zu beten, Vater, dein Wille geschehe. Amen. Aber Gott hat uns auch einen Willen gegeben und unser Wille ist mega wichtig. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Jeden Tag sind wir gefragt. Wir müssen auch unsere Wahl treffen und manchmal für unseren Willen auch was bezahlen. Manchmal kostet es auch etwas, hat es seinen Preis. Gerholds gehen wahrscheinlich heute aus dem Gottesdienst und fragen es, war das eine gute Idee mit der Fahrradtour, das zu machen? Ja, das war's. Ich bin auch mit dabei. Ich melde mich damit auch schon gerne an und freue mich drauf. Und wir können das ja so sagen, wenn es 10 Anmeldungen gibt, dann gleich einmal klingeln. Wenn es 15 sind, zweimal klingeln und dann überlegen wir, wie wir Gerholds helfen, oder? Weil ist doch eine tolle Not, wenn man sagt, hey, wir wollen was zusammen machen, das kriegen wir gewuppt. Und Manfred hat auch irgendwann schon mal was organisiert. Ich denke, das kriegen wir hin. In 2 Wochen ist unser Wille auch wieder gefragt, dass wir zur Wahl gehen sollen. Der Wille spielt eine große Rolle. Vielleicht denkt einer, na ja, ob ich jetzt meinen Willen da kundtue oder nicht, das ist doch voll egal und sieht es vielleicht nur mathematisch. Es gibt so und so 4 Millionen Wahlberechtigte. Heute Morgen im Auto habe ich festgestellt, dass mein Sohn mittlerweile dann auch wahlberechtigt ist, weil er 18 ist. Zeit geht ins Land. Und ich muss daran denken, als ich mal 18 war, es war sogar so, ich durfte sogar schon mal wählen, bevor ich 18 war, weil damals gab es eine Europawahl, da war ich 16, 17 und da war das so, dass man ab 16 wählen durfte und dann durfte ich das auch schon mal vor 18. Das war damals in den 50er Jahren. Nein, nee, es war schon ein bisschen her. Es ist schon ein bisschen her und es war eine andere Zeit. Das war nämlich in den 90ern. Und in den 90ern sah die Welt wirklich ein ganzes Stück anders aus. Und beim Vorbereiten der Predigt habe ich so gedacht, irgendwie finde ich das als Christ zu wählen, war damals einfacher früher. Warum? Weil unser Land einfach noch ein ganzes Stück anders aussah, weil einfach, ich sag mal Stichwort christliches Abendland, unser Land noch ganz anders geprägt war. Da gab es eine gewisse Basis. Und dann hat man sich über diese politischen Dinge so und so unterhalten, was könnte man da tun, so soll es ja eigentlich auch sein, weil die Basis irgendwo, da gab es eine christliche Grundbasis. Nicht, dass damals alles gestimmt hätte, nach dem Motto, früher war alles gut, das bestimmt nicht, aber es war eine wirklich andere Zeit und heute sieht die Welt ganz anders aus. Und manch einer fragt sich, boah, was soll ich denn da wählen? Da kann ich ja gar nichts mehr wählen. Und das kann ich verstehen. Und den Gedanken habe ich auch schon mal gehabt. Jetzt nicht erst jetzt gerade, ne, auch schon jetzt in vergangenen Jahren. Und dann ist der Zeitpunkt, sich zu überlegen, was ist jetzt Nachfolge? Was ist jetzt ein gutes Verhalten, ein guter Weg mit Jesus zusammen? Mache ich das? Das kann ich nicht unterstützen und das kann ich nicht mehr unterstützen. Und nee, daran will ich mich mal nicht beteiligen. Ist das der richtige Weg? Weil diese Partei heißt die Abtreibung gut und diese Partei hat das Thema Ehe irgendwie sozusagen mehr so einem Würfelprinzip überlassen. Wer sich was wie zurechtwürfeln möchte, der soll es denn tun. Die nächste überlegt, ob wir vielleicht nicht eher, wo wir so ungefähr vor 80 Jahren vielleicht nochmal anknüpfen, total pauschalisiert, ne? Das ist jetzt nicht mein Urteil einzelner Parteien oder so und so, aber solche Gedanken können dann kommen. Und ich glaube, dass es gerade jetzt die Zeit ist, dass wir als Christen gerade uns damit beschäftigen und uns nicht zurückziehen. Ne, weil es gibt dann auch so ein Christsein, das ist so, es ist wieder Sonntag, dann muss ich hingehen. Und das finde ich schon mal gut, ja? Weil es gibt genug welche, die sagen, nun muss ich auch nicht hingehen, ja? Das kann ich auch ganz allein, ich gehe in den Wald und ich höre mir was übers Internet an und was ich was und so weiter. Und weißt du, die haben dann praktisch so ein Leben und dann gibt es hier, Sonntag gehe ich in die Gemeinde und da möchte ich dann auch ermutigt werden, bitte. Weil meine Woche ist nämlich so anstrengend und ich habe so viel Stress und am Wochenende soll ich doch mal durchschnaufen. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da sind welche, die Gott lieben. Da sind welche, die lieb sind und die mich ermutigen. Und das soll auch wirklich stattfinden und das wünsche ich mir auch für Gemeinde. Bloß ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus Christus möchte, dass dein Leben das beinhaltet. Dass in deinem Leben Orte der Ermutigung sind, dass in deinem Leben Gemeinschaften sind mit anderen Christen, wo du Impulse bekommst, wo du Ermutigung bekommst, auch Korrektur bekommst. Und dass um Himmels Willen das nicht nur am Sonntag passiert, sondern Nachfolge ist 24/7, auf altem Deutsch gesagt, jeden Tag der Woche. Und wenn das ein Lebensprofil ist, dass das eigentlich auf den Sonntag verbannt ist, dann ist schon einiges schiefgegangen. Weil Jesus hat dich für jeden Tag berufen, für dein ganzes Leben berufen. Und wo du Frucht bringst und wo du dein Zeugnis, du als Person gerufen bist, Licht zu sein, wird zu 99% eher da sein. Bei dem Manfred, den kannst du ermutigen und lieb haben, kann ich nur empfehlen, mich auch, ja. Aber der ist ja schon Christ und auch wenn man jetzt Schlechtes erlebt, wird das bleiben und so. Und ganz viele Leute, die das nicht kennen, die sind da draußen. Und die wohnen vielleicht in deiner Nachbarschaft. Die Leute, die du hier triffst, haben es so bitter nötig, dass sie dich als Christ erleben. Und genau so möchte ich auch diese Predigt verstanden wissen. Es geht nicht nur um dich, ja? Vielleicht sagst du, ich habe das für mich gelöst, das passt, könnte jetzt auch schon wieder gehen. Sondern es ist auch ein Stück Sprachfähigkeit zu unterstützen, denn Gott möchte dich vielleicht auch gebrauchen in den nächsten 2 Wochen. Weil es jemand in deinem Umfeld gibt, mit dem du über die Wahl, über Politik reden wirst. Ich denke, das ist ein Thema, die nächsten 2 Wochen, vielleicht auch nächsten 3 Wochen, wo man besonders über dieses Thema redet und wo eine Chance ist, dass du im Sinne Jesu Christi Stimme bist, Licht bist, Salz bist und da Wichtiges passiert. Und wenn nur jemand erlebt, dass du gerade genau nicht so ein Christ bist, weil so ein Christ ist für viele Menschen uninteressant, für manche sogar abstoßend, nach dem Motto, du hast da dein Eckchen, das ziehst dich zurück, da suchst du deine Freude. Ansonsten ist dir das alles hier ziemlich egal. Hauptsache dir geht's gut. Vielleicht ist es etwas, dass jemand merkt, boah, Christian ist ja relevant. Hat ja was mit dem Leben zu tun. Die setzen sich ja mit dem auseinander, was hier abgeht. Deswegen ist es eine Chance. Auch wenn du vielleicht schon klar bist und deinen Frieden mit der Wahl hast, obwohl ich von manchen höre, dass es nicht so ist. Viele fühlen sich herausgefordert an dieser Stelle. Kannst du vielleicht für jemanden ein wirkliches Licht sein? Vielleicht fragst du dich schon, wie kann ich mit diesem Arbeitskollegen, wie kann ich mit dieser Nachbarin, mit dieser Freundin oder überhaupt eigentlich mal dem Glauben reden? Du fragst dich das, aber dass vielleicht gerade das Thema Wahl und Politik dir eine Tür bietet, ins Gespräch zu kommen, was du dir vielleicht schon lange wünschst. Leben in einer Welt, die ziemlich unchristlich geworden sind. Wie soll ich mich da beteiligen? Wie soll ich mich da einbringen? Muss ich mich nicht zurückziehen, bin ich drin. Und wisst ihr was? Damals, zu Zeiten, als das Neue Testament entstanden ist, war es nicht nur genauso, da war es noch viel, viel krasser. Vielleicht hast du schon mal im Römerbrief Kapitel 13 gelesen. Da geht es genau um dieses Ding. Leben als Christ in einem Staat, der unchristlich ist. Für den Paulus war das damals das Römische Reich. Und so heute, wenn du mal eine Dokumentation siehst oder so ein bisschen geredet wird, dann sind die Römer eine Kulturnation. Und im antiken Vergleich ist das vielleicht sogar richtig, dass es viele Völker viel schlimmer getrieben haben. Aber wisst ihr was? Die Römer waren zum Beispiel ziemlich Putin-mäßig drauf, möchte ich mal sagen. Angriffskrieg, Länder erobern, Kolonien gründen, war damals das täglich Brot und das über Jahrhunderte. Das war ganz normal. Und wenn da einer aufgemuckt hat, dann haben die den Putin locker übertroffen. Dann wurden da mal einfach ein paar gekreuzigt, einfach so gegeißelt. Ja, vor kurzem habe ich hier über den Paulus in Philippi gesprochen. Der ist ein paar Leuten auf die Nerven gegangen, dann haben sie den mit Stöcken geschlagen. Das darf man sich jetzt nicht zu locker vorstellen. Das waren so dünne, lange Stöcke, die also schlimme Wunden auf dem Rücken erzeugt haben. Oder sonst Leute einfach so ins Gefängnis gesteckt. Sozusagen Rechtssicherheit. Wir leben heute in einem Rechtsstaat. Das war damals nicht so. Ja, wenn du Römer warst, hattest du gewisse Vorzüge, aber es ging dort echt hart zu. Wenn ein römischer Soldat bei der Wache eingeschlafen ist, das war die Todesstrafe, den haben die getötet. Die Römer waren eine echt üble Mannschaft. Ja, die werden als Kulturnation gehandelt und wie gesagt, im historischen Vergleich ist es vielleicht berechtigt, aber du kannst Gott danken, dass du nicht im römischen Reich von damals lebst. Polytheismus, Verehrung vieler Götter. In Israel, was ja dann auch Kolonie der Römer war, musste dann das Kaiserstandbild angebetet werden, weil der sich nämlich mal eben als Gott verehren ließ. Da war einiges los. Und warum wurde Jesus gekreuzigt? Weil das schon seit Jahrhunderten Standard im römischen Strafrecht war, dass Schwerverbrecher gekreuzigt werden mit dieser üblen Methode. Und in dieser Zeit, in diesem Erleben schreibt der Paulus folgende Zeilen, die wir im Römerbrief lesen, Kapitel 13. Ich lese das mal vor. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuern, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, also Respekt, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Ich habe schon manch einen gehört, der hat diese Zeilen gelesen, hat gesagt, oh, der kannte aber das Dritte Reich noch nicht. Nee, der kannte das Dritte Reich noch nicht, aber der kannte die Babylonier, der kannte die Römer und so weiter. Blutvergießen, Grausamkeit, Rechtsbeugung, Rechtsbruch kannte Paulus sehr, sehr gut. Und trotzdem entsteht das. Und wir wissen ja auch, nicht Paulus hat hier eine Idee gehabt, sondern Gott hat Paulus gebraucht, sein Wort zu geben. Und dann merken wir schon, boah, ja, das ist aber echt eine Herausforderung. Aber es ist die Bibel. Heißt das Ignoranz? Natürlich nicht. In der einen Situation zu fragen, gibt auch das Wort, Gott mehr gehorsam zu sein als den Menschen. Aber es ist schon eine wichtige Sache. Und jetzt mache ich mal kurz einen Turnaround, komme in unsere Gegenwart und gehe mal nach Nordafrika. Ihr habt das alle mitgekriegt, dass es gleich zwei Katastrophen gab, die dort direkt nebeneinander passierten. Das Erdbeben und dann gab es diese fürchterlichen Überschwemmungen in Libyen. Und dann gab es das Angebot internationaler Hilfe sofort. Und was ist passiert? Nichts. Warum ist nichts passiert? Weil in Libyen die offizielle Regierung schon vor längerer Zeit mehr oder weniger zusammengebrochen ist und weil sich das Land unter, wie man heute so sagt, Warlords aufgeteilt wird. Können die auch kleine Fürsten nennen, die Begriffe sind nicht so wichtig, heute sind man sowas oft Warlords. Da sind also irgendwelche Menschen, die aufgrund von Stärke, weil sie einfach mehr Soldaten, mehr Truppen, mehr Geld oder was immer auch haben, sich einfach diese Macht nehmen. Und die konnten sich nicht so richtig einigen oder wussten nicht so richtig, was für sie rauskommt und haben das Angebot der der internationalen Hilfe eine ganze Zeit stehen lassen. Obwohl in solchen Situationen natürlich jede Stunde zählt. Das ist ein Beispiel der Gegenwart, was passiert, wenn es diese Dienerin Gottes nicht gibt. Jede staatliche Ordnung ist von Gott. Das heißt nicht, dass sie gut ist. Das heißt nicht, dass sie nicht besser sein könnte. Aber es heißt, gebt Acht. Es schlimmer geht immer, wie der Volksmund sagt. Schlimmer geht immer. Es gibt ein grundsätzliches Gebot. Jetzt kommen wir wieder in die Frage der Wahl zurück. Heute sind wir eigentlich ziemlich komfortabel dran. Und ich persönlich bin von dem Prinzip der Demokratie total überzeugt, muss ich sagen. Steht so nicht in der Bibel, ja? Aber wie man Auto baut und fährt, steht auch nicht in der Bibel, ist aber trotzdem in Ordnung, ne? Kann man schauen. Und ich glaube, Demokratie ist eine wirklich gute Sache, weil dass sich ein Miteinander, wie Menschen Macht klären, was Menschen tun, ziemlich in Frieden regeln kann. Weil wie viel Blut vergießen, wie viel Ärger gibt es darüber, wenn Menschen klären, wer hat hier das Sagen? Und dieses Prinzip der Demokratie gibt eine tolle Chance. Gibt eine tolle Chance. Und wir sind eingeladen, uns daran zu beteiligen. Okay, soweit der Grundgedanke. Nun kann man trotzdem denken, ja, das ist ja schön und gut, aber mache ich denn was aus? Bringt es das, wenn ich mich da beteilige, oder bringt das eigentlich nichts? Und an dieser Stelle möchte ich es dir ans Herz legen, du wählst nicht einfach nur mit einem Kreuz und auf Papier irgendwie, sondern alle Dinge, die wir sagen und tun, haben auch eine geistliche Note. Und ich glaube, der Herr schaut auf seine Kinder, was sie tun. Das heißt, wenn du eine Stimme gibst für etwas, mit Herz, ja, mit Glauben, wir Christen können natürlich auch einfach aus Oberflächlichkeit oder Angst oder sonst irgendwie, was jetzt geistlich jetzt nicht so die Wirkung hat. Wir können aber mit Jesus zusammen auch im Glauben Dinge tun und die auch eine geistliche, besondere geistliche Wirkung haben. Und das möchte ich euch ans Herz legen und glaube, dass das sehr wohl genau eine Umsetzung ist, Licht zu sein. Wirklich Licht zu sein. Was unsere Gesellschaft bitter, bitter braucht. Ich habe gesagt, dass es damals, als ich mal anfing, das Wahlrecht zu bekommen, ich finde es damals viel einfacher war. Weil es einfach viel mehr eine Art christliche Prägung und Konsens im Land gab. Im Blick auf einige Werte zumindest. Ne? War auch damals nicht alles gut. Aber heute gibt es etwas, mal so ein paar Beispiele. Ich rede mit einem jungen Mann, das ist schon ein paar Jahre her, und dessen Not war die folgende. Er hatte homosexuelle Empfindungen. Er wollte gern anders sein. Und er wurde dafür abgelehnt, anders sein zu wollen. Er hat darunter gelitten, dass auch Christen ihm gesagt haben, ey, das ist voll in Ordnung so. Es mag jemanden geben, der so sein möchte, darum geht es jetzt nicht. Es geht um das Thema, heißt Selbstbestimmung nicht auch, dass jemand auch anders sein darf? In unserem Land gibt es mittlerweile ein Verbot, dass so jemandem therapeutisch nicht gedient werden darf, wenn er sagt, ich möchte aber eigentlich anders empfinden. Wo ich denke, okay, wie ist das jetzt mit Freiheit und Selbstbestimmung? Thema Abtreibung ist schon oft erwähnt worden, weil es auch wieder Ausdruck der Freiheit ist und der Würde der Frau, der Freiheit der Frau, dass sie das tun dürfte. Würde irgendwie denken, ist das eigentlich ein Frauenthema oder ist es ein Menschenwürdethema? Ganz normal. Gehört vor kurzem, dass jemand in der Stadt München einen höheren Posten bekleiden wollte, sich offen gegen Abtreibung aussprach und dass ein Problem gab, er den Posten nicht bekam. Okay. Warum? Weil es nicht um Freiheit, sondern dann auch plötzlich um Ideologie geht. Oder vor kurzem gab es die Legalisierung von Cannabis. Ja? Das gewisse, gibt ja ein breites Spektrum, was das für verschiedene Sachen sind, dass das jetzt legalisiert ist. Und ich denke, welch ein Wahnsinn. Ich meine, klar gab es immer schon einen Schwarzmarkt, noch als ich auf der Schule war, haben sich viele sowas besorgt und so weiter, kenne ich wohl. Aber trotzdem glaube ich, dass es nochmal eine ganz andere Weite schafft, dass Leute damit umgehen, die damit nicht umgehen können und vor allem auch sehr junge Menschen damit umgehen. Und das ist auch gerade junge Menschen sehr schädigt. Das ist schwierig, das ist nicht gut. Und umso wichtiger, dass wir merken, hey, man sollte sich da kümmern. Ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs, ich will es einfach nicht vergessen, weil ab und zu höre ich meine Stimme, eine Predigt darf nicht politisch sein, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein ganz bitterer Fehler. Warum? Politik ist im Leben und Predigt will ins Leben sprechen, weil da leben wir ja unsere Nachfolge. Ja? Da leben wir unsere Nachfolge, da müssen wir entscheiden. Und deswegen will da Predigt hin, unter anderem. Und unserem Land hat es mal sehr schlecht getan, dass sich Kirche so wenig gemeldet hat. War ja mal Ratzeit. Wäre gut, wenn die Stimme der Kirche lauter gewesen wäre. Und später hieß es an vielen Stellen, ey, warum habt ihr geschwiegen? Gut, wenn Kirche gesprochen hätte. Einige Jahrzehnte später, Ende der 80er Jahre, hat Kirche viel mitgespielt. Und es gab die Revolution der Kerzen, wie man sagt. Und ich glaube, dass die in der DDR, ne, dass das Regime der DDR zusammenbrach und dass Gott das zusammenfügte, dass es das nicht gegeben hätte, wenn es dieses Engagement der Christen nicht gegeben hätte. Wo man sich auch getraut hat in Gottesdiensten. Natürlich hat man auch gebetet in der Kammer. Aber ich habe mit jemandem geredet, der damals zentral dabei war, Jörg Swoboda. Er hat mir das mal erzählt, wie das damals so war. Wo auch klar war, dass sie in jedem Gottesdienst die Stasi-Leute dabei hatten und so weiter und so weiter. Aber sie haben sich trotzdem getraut und haben sich mit den Themen beschäftigt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil Nachfolge und auch Predigt nicht das ist, was ich hier hinten zurückziehen darf. Und ich habe manchmal schon meine Bauchschmerzen mit unserem Land. Wo sind wir denn in 20 Jahren? Weil ich habe jetzt gesagt, damals, als ich anfing zu wählen, vor ungefähr 25 Jahren, 30 Jahren, war es leichter. Aber wie sieht es denn in 20 Jahren, in 30 Jahren aus, wenn das jetzt so weiterläuft? Wo sind wir denn dann? Und deswegen glaube ich, dass es echt wichtig ist. Wenn wir wählen, ist, glaube ich, etwas total gut. Und zwar, dass wir uns die Parteien schon angucken, dass aber in jeder Partei auch nicht nur uniform Roboter rumlaufen, die sind alle gleich. Und zum Beispiel möchte ich mal auf eine Sache eingehen, weil ich es wichtig finde, dass wir als Christen nicht einfach nur mitblöken. Es war auch eine Not der Weimarer Zeit damals. Da haben Leute eine große Stimme gehabt, eine große Lautstärke und dann haben es viele nachgeplappert, obwohl es totaler Unsinn war und viel Schlimmeres, Hetze und alles Mögliche. Und ich will mal ganz kurz auf die Geschichte als Christ die Frage stellen, was hätte wohl Jesus zu der Geschichte mit dem Hubert Aiwanger gesagt? Letzten Woche in der Presse, ich denke, ihr habt das alles mitgekriegt, was hätte Jesus wohl dazu gesagt? Wem das jetzt nicht gleich was sagt, will ich das ganz kurz erläutern. Jemand hat in seiner Jugendzeit eher Leute um ihn herum sich mit echt schlechten Gedankengut beschäftigt. Die sind irgendwie im Dritten Reich gewesen mit ihrem Gedankengut. Ist nicht ganz klar, wer jetzt genau was wie gemeint hat. Und dann hat jemand so ein Flugblatt erstellt. Ja? Ob er es war, sein Bruder, was ist das jetzt gesagt, es wäre sein Bruder gewesen und so. Und dann hat das jemand ausgebuddelt, hat dabei auch gewisse Rechte schon verletzt. Ne? Das hätte gar nicht so passieren dürfen, aber okay, sei es drum. Was ist das für einer? Das ist ein Führer einer Partei. Führer, das ist natürlich ein ganz schlechtes Wort jetzt. Ne? Das ist ein zentraler Leiter. Das ist der in einer Partei in Deutschland. Das darf doch nicht sein, wenn der sowas gemacht hat in seiner Jugend. Kann man erst mal sagen, um Himmels Willen. Möge doch mal keiner dieses Land irgendwie leiten, hier Einfluss haben, der ernsthaft mit dem Gedankengut des Dritten Reiches gefüllt ist. Um Gottes Willen. Sowas darf nicht sein. Grundsätzlich richtig. Und dann, das ist voll antisemitisch, voll gegen Juden und so. Und mich hat dieser Aufschrei gewundert und wie es so ist, ist es ganz gut mal genauer hinzuhören oder nachzuschauen. Ich dachte, Mensch, was mag das für ein Flugblatt sein? Ich möchte mir das mal angucken. Und dann habe ich das gefunden und konnte mir dieses Flugblatt mal anschauen. Und das war wirklich klar Richtung Drittes Reich. Es war klar menschenverachtend und wirklich schlimm. Geht gar nicht. Aber das erste Interessante, was ich gefunden habe, war, ich habe keinen antisemitischen Bezug gefunden. Weil wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, dann weiß man, dass die Nazis nicht nur die Juden irgendwie verfolgt haben, sondern auch Kommunisten, auch Homosexuelle, überhaupt jemand, der irgendwie schief drauf war, ihr Gegner, Leute aus der Kirche. Ja, also es gab ziemlich viele, die sie erst ins Gefängnis gesteckt und dann auch gerne umgebracht haben. Und genauso ist dieses Flugblatt auch allgemein gehalten. Und da kommt, scheint jemand geguckt zu haben, okay, das ist, das spielt irgendwas mit KZ. Boah, das ist gegen Juden. Wo ich denke, Mensch, ist das in Ordnung? So eine Hatz, so ein Ding in Deutschland loszutreten, aber gar nicht richtig hinzugucken. Ich meine, wer Bibel liest, weiß, es ist sowieso so eine Geschichte mit dem Verurteilen von Menschen, dass man sowieso ein bisschen vorsichtig sein müsste. Aber dachte ich, wow. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, als ich habe es ja ziemlich viel mit Sprache zu tun, dass ich gemerkt habe, dass das ein wie ein jugendlicher Stil, ne? Muss ich das wie so einen rassistischen Witz vom Stil her vorstellen. Ne? Ist natürlich überhaupt nicht witzig und so, aber das war jetzt kein ideologisches Schreiben oder so in dem Sinne. Ne? Das, sowas kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Und dann habe ich gedacht, wow, er war damals 16. Und jetzt kommt die Frage, was würde Jesus dazu sagen? Da macht jemand mit Jesus, macht jemand mit in der Jugend also Mist. Und dann ist die erste Frage, gibt es eigentlich Gnade? Kann jemand sich beugen? Kann jemand sich verändern und umkehren? Haben wir das überhaupt drin? Oder ist es so? Ich meine, der Mann ist jetzt ja auch über 50, ja? Hey, du hast da vor 40 Jahren was Schlechtes gemacht? Das wird nie gestrichen. Nee, das nicht. Und deswegen schießen wir dich heute ab. Wo ich denke, wow. Jesus hat gesagt, okay, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch selber zugemessen werden. Oder jemand hat mir mal gesagt, pass in Kindertagen zu mir, pass auf, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, hat die Person mir gesagt. Immer zeigen drei Finger auf dich zurück. Pass auf wen du mit dem Finger zeigst. Wie soll unser Land aussehen, wenn es keine Vergebung gibt? Wie soll unser Land aussehen, wenn Menschen nicht umkehren und lernen können, es besser zu machen? Gibt es überhaupt Reife, also menschliche Reife? Und genau solche Männer und Frauen brauchen wir da als Politiker, oder? Wir brauchen ja nicht irgendwelche Leute, die wilde Ideen haben. Wir brauchen reife Männer und Frauen, die diese krasse Verantwortung tragen. Und ich glaube nicht, dass es menschliche Reife gibt, ohne gerade dass jemand sieht, ich habe einen Fehler gemacht, da muss ich lernen. Es ist ein Grund, warum menschliche Reife entsteht. Erster Punkt, was würde Jesus dazu sagen? Der zweite Punkt mit den drei Fingern, wie sieht es denn in deinem eigenen Leben aus? Die Leute, die da laut geschrien haben, die es aufgeschrieben haben oder vielleicht auch die, die es geglaubt haben oder das jetzt zum Maßstab der Dinge gemacht haben. Bist du denn besser? Demut. Brauchen wir nicht Demut? Was ist mit unserem Land, wenn Demut keine Rolle spielt? Okay, da hat jemand was falsch gemacht. Läuft in der Presse oft natürlich vollkommen anders. Das ist mal ganz klar, wie schlecht und wie und ne, alles. Aber wir wollen ja gelingendes Leben haben. Und wieder, wir brauchen Männer und Frauen, die mit diesen Dingen umgehen. Ohne Demut kannst du es vergessen. Und schließlich der dritte Punkt. Was würde Jesus dazu sagen? Was denkt ihr denn, in was für einer Gesellschaft oder Land ihr lebt? Der Hubert Aiwanger, der mag da und da was gemacht haben. Aber wie ist es denn mit dieser Frau, mit diesem Mann, mit dieser Frau, mit diesem Mann, mit jenen Politikern? Die haben alles immer glasklar und perfekt gemacht. Glaubst du das ernsthaft? Den meisten wird Joschka Fischer noch ein Begriff sein. Joschka Fischer war in seinen jungen Jahren schon ein gewaltbereiter, sehr linker Mann, sag ich mal, der sich politisch engagiert hat, was manches im Strafgesetzbuch nicht zusammengepasst hat, sage ich jetzt mal. Der sich verändert hat, irgendwann Außenminister wurde und meiner Meinung nach, das darf jemand anders sehen, als Außenminister das ganz ordentlich gemacht hat. Es ist nicht egal, was ein Mensch gemacht hat, das will ich nicht sagen. Und um Gottes Willen ist es nicht egal, wenn jemand rechtsradikales Gedankengut irgendwo bombardiert hat. Aber ohne Vergebung, ohne Demut, ohne eine Art Realismus. Hey, es gibt hier keinen, der eine ganz reine Jugend und Lebenslauf hat. Ja, mache ich mir echt Sorgen. Und das verbinde ich mit dem Namen Hubert Aiwanger. Und es freut mich, die Partei muss man nicht wählen, das ist nicht die Botschaft, aber die Art des Umgangs, die ich versucht habe aufzuzeigen, mit Gnade, mit Demut und Verständnis, die möchte ich empfehlen zu wählen, diese Art des Umgangs zu wählen. Und es freut mich, dass dieser Mann damit nicht vernichtet wurde, was man versucht hat, ihn zu vernichten, sondern dass er weiter da besteht. Und möge man daraus irgendwie lernen. Und das ist jetzt ein Beispiel, einzelne Menschen anzugucken. Einzelne Menschen. Und ich mache immer wieder stelle ich eine Überraschung fest, weil ich natürlich als Mensch auch eine Meinung habe, was ich politisch mehr unterstütze oder weniger unterstütze, was ich besser finde, welche Partei ich besser finde oder nicht. Natürlich. Und dann gibt es auch Parteien, die ich nicht gut finde. Aber sehr wohl immer wieder mal auch aus solch einer Partei eine Stimme oder einen Beitrag höre, wo ich denke, das ist nützlich, das ist gut. Und genauso läuft ja unser System auch. Viele Stimmen miteinander. Wir leben nicht in einer Einparteiendiktatur und so weiter und die eine Partei, die gewonnen hat, macht es dann. Es wird immer ein Konzert sein. Das heißt, glaube ich, musst du schauen, ob du es auch so siehst, dass Gott grundsätzlich mindestens einzelne aus Parteien auch immer gebrauchen kann. Plus, dass er der Herr ist. Ne? Wir kennen die Geschichte mit dem Biliam. Da ist auch eine Ziege von Gott gebrauchbar, dass sie spricht, ja, auf der Biliam reitet. Gott kann Menschen gebrauchen. Und deswegen will ich jetzt die Perspektive einmal mal wenden. Wie wäre es denn, wenn wir in einer idealen Welt leben? Wenn wir praktisch, es ist nicht so einfach, den Maßstab zu finden, aber wenn wir jetzt praktisch so ein großes Team zusammenstellen könnten mit den besten Männern und Frauen, die das Ding in die Hand nehmen. Ja? Die besten Politiker, die man sich vorstellen könnte. Bei aller Schwierigkeit, was jetzt genau das Gute wäre und so. Aber stellen wir uns das mal vor. Was wäre das Ergebnis? Was wäre das Ergebnis, wenn wir die Besten der Besten dort vorne hätten? Und ich sage dir, ich weiß es nicht. Weil der eigentliche Punkt ist, was tut Gott dazu und was tut er nicht dazu? Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Stunde ist ein bekanntes Bibelwort ein ganz gutes Wort, was uns helfen kann, aus Psalm 127, die ersten beiden Verse. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, zu vielen gibt er seinem Geliebten es im Schlaf. Ne? Natürlich nicht missverstehen, nach dem Motto Harzen war immer Trumpf, ne? Arbeiten ist vom Teufel. Nein, es steht sogar direkt in der Bibel, dass wir arbeiten sollen. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, ohne den Herrn ist alles verloren, an ihm liegt es, was am Ende wirklich rauskommt. Und das ist jetzt eben auch die Wende. Ja, es gibt eine Menge Themen, Positionen und Personen, da wird es mir auch Angst und Bange, fühle ich mich nicht wohl. Aber es gibt auch das Wort Gottes, das mir sagt, Gott steht da drüber. Und nicht jetzt Augen zu, es wird schon alles gut, Herr, ich vertraue dir und so weiter. Und ich gehe auch sonntags in den Gottesdienst und dann treffe ich meine lieben Geschwister und dann gucke ich wieder die Woche zu bewältigen und so. Sondern Halleluja. Als ich heute Morgen nochmal durch die Predigt gegangen bin, ist natürlich auch nochmal eine Sache, das nochmal so anzuschauen, vielleicht nochmal einen Impuls von Gott zu kriegen. Dann schaue ich plötzlich aus meinem Fenster und da ist ein Kirschbaum. Ja? Zum einen ist er ein bisschen groß und verdeckt mir die Sicht, wo ich manchmal denke, ach, Nachbar, könntest du da nicht mal so ein bisschen? Zum anderen habe ich manchmal auch ein schönes Bild und wenn die Kirschen dann da sind. Und heute Morgen hatte der Kirschbaum Besuch. Da blitzte immer was auf. So ein kleines braunes Schwänzchen. Zuck, 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 zuck. Da war ein Eichhörnchen am Werk. Ja? Das scheinbar so ein bisschen noch irgendwelche Kirschreste fand. Auf jeden Fall war das ziemlich krass beschäftigt. Leider immer wieder hinter Blättern, die doch noch nicht abgefallen sind, weil so viel Herbst haben wir da doch noch nicht. Aber da musste ich so denken, genau. Weil es ist natürlich nicht das einfachste Thema, aber es gibt dieses, die Güte Gottes. Und es war so ein Beispiel der Güte Gottes, der Schönheit Gottes, der Kraft Gottes und auch so dieses Gegengewicht Gottes, ja? Sich auch davon die Freude nicht nehmen zu lassen. Den Glauben, die Hoffnung nicht nehmen zu lassen, sondern Gott ist gut und der vermag auch zu geben. Und auch in schweren Jahren, die dieses Land natürlich erlebt hat und vielleicht auch und wahrscheinlich erleben wird, gibt es immer einen Gott, der ein Gegengewicht bilden kann in deinem Leben, das bestimmt, was dein Leben eigentlich ausmacht, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Dass er dir Leben geben kann. Nicht in einem Gedanken des Rückzugs, sondern einem Gedanken des Friedens und deswegen gerade zu sagen, ich gehe in diese Welt, wie es heißt, wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind in dieser Welt. Das ist manchmal nicht einfach, aber so wichtig. Lasst uns Christen sein, die sich zeigen, Christen, die nicht mitblöken, sondern Christen, die sich fragen, was würde Jesus dazu sagen und die eine Stimme des Verständnisses des der Demut, der Gnade einbringen. Das braucht unser Land. Deswegen habe ich zum Schluss noch eine Art kleine Wahlempfehlung. Oh, was sagt er jetzt, alter Falter? Das ist aber mutig von ihm. Wahlempfehlung. Oh nein, kippt der Gottesdienst jetzt, wir wissen es nicht. Und deswegen möchte ich dir zur Wahl empfehlen, folgende Partei zu wählen. Die Karierten. Die Karierten. Ne? Also wer es jetzt im Stream dabei ist und so weiter. Die Farben sind jetzt übrigens einfach nur dazu gedacht, eine Mehrfarbigkeit auszudrücken. Ja? Also eine Art Buntheit zu erzeugen. Das Blau wurde hier gestohlen. Ne? Also deswegen steht jetzt zum Beispiel ein Rot jetzt nicht für die SPD oder irgendwie so. Ja? Sondern es geht mir darum, Buntheit auszudrücken. Ja? So. Und damit möchte ich praktisch mit einem kleinen Bild möchte ich praktisch illustrieren, was ich mit dieser Predigt ein Stück weit sagen wollte. Vielleicht ist er doch noch, sie ist nur ganz tief drin. Was ich mit dieser Predigt sagen wollte und euch mitgebe, das Ding ist nicht einfach schwarz und weiß. Das sind die Grünen, das sind die Roten, das sind die Blauen und so weiter, sondern es ist ein bisschen komplexer. Es gibt in jeder Partei Leute, die Gott gebrauchen kann. Und in jeder Partei Leute, die Gott nicht gebrauchen kann. Und deswegen guck, dass du schaust, wo gibt Gott dir ein Stück Glaube? Gott kann jemanden aus dieser Partei gebrauchen. Und er wird dein Herz sehen. Er wird dein Herz sehen. Er kann deine Stimme hören. Ja, das ist ein kleines Wortspiel. Ich habe ja auch nochmal einen Titel, weil ich jetzt versuchen will, immer einen Titel mitzubringen. Ne? Dann sage ich es mit nochmal in eigenen Worten. Dieses, gib deine Stimme ab und er wird sie hören, dass er was damit machen kann. Es ist nur ein Kreuzchen, ja, auf Papier, wie viele Millionen andere Kreuzchen auch. Aber du kannst mit Herzen deine Stimme geben, für eine Partei X, die du in deinem Herzen findest, zu wählen. Herr, bitte geh du mit dieser Partei mit und gebrauche das. Weil er Gott ist, in dem Sinne. Und dieses Bibelwort aus Psalm 127 übersetze ich mal so, wenn der Herr den Staat nicht baut, arbeiten die Politiker vergebens. Wenn der Herr das Land nicht bewacht, bewachen seine Bewacher vergebens. Dass du in diesem Vertrauen wählst und deine Stimme abgibst. Und du wählst nicht zuerst Parteienhalte, sondern du wählst Präsenz. Ich bin da als Christ. Ich glaube an dich, Herr. Du kannst Starke und Schwache gebrauchen. Ich bin da. Aber ich bin kein Christ, der sich zurückzieht, sondern der Licht und Salz sein möchte in dieser Zeit. Und lass dich nicht davon wegbringen, es sieht ja ziemlich gottlos aus in diesem Land. Ein Stück weit hast du recht, sondern orientiere dich an Gottes Wort. Römer 13, wo ein Paulus es mindestens so, wenn nicht schlimmer hatte und Gott ihn gebrauchte, trotzdem genau diese Zeilen zu schreiben. Achte den Staat, da kommt viel mehr von mir, als es aussieht. So segne euch Gott für die Wahl. Und nochmal, denk nicht nur an dich, sondern vielleicht möchte der Herr dich auch als Gesprächspartner gebrauchen. Und dass gerade das etwas sein kann, dass du mit Menschen auch mit Jesus zusammen ins Gespräch kommst über ihn. Amen.